Hallo, hier ist eine Halbzeit mit der Nationalmannschaft heute. Oder Ossi, was steht denn alles drauf auf der Karte?
Oh ja, die Karte ist diesmal tatsächlich, ich hätte gerade gesagt schwarz-rot-gold, aber in diesen Tagen muss man ja sagen, lila-pink auch ein wenig angemalt. Es geht natürlich viel um das DFB-Team, um das Aufgebot von Julian Nagelsmann, um die ersten Eindrücke hier live aus Frankfurt, um die Rückkehr von Toni Kroos. Und natürlich auch um das neue Trikot und die große Frage, was ist eigentlich typisch deutsch und wer könnte im kommenden Sommer Julian Nagelsmann beerben, wenn es denn nach der EM nicht weitergehen sollte? Ist Christian Streich möglicherweise ein Kandidat und wie ist sein Abgang beim SC Freiburg zu bewerten? Viel Spaß!
Besser geht nicht!
Eine Halbzeit mit, der Podcast mit Lars Stindl und Heiko Ostendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf, das ist eine Halbzeit mit, der Podcast Ihres, eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung in dieser Woche bestens aufgelegt, der Mann, kein geringerer als der Mann, der die Nationalmannschaft 2017 zum Confed Cup, zum letzten Titel geschossen hat und bis heute erster Vorsitzender im Fanclub Coca-Cola Nationalmannschaft. Hallo, Lars Stindl.
Sensationelle Anmoderation.
Habe ich mir 3 Tage überlegt.
Ja, letzter Titelträger. Nehme ich gerne mit. Das waren noch die guten Zeiten der Nationalmannschaft.
Grüßt euch.
Ossi, hallo.
Danke für die schönen Worte. Es ist ja Fakt.
Ne? Es ist ja so, Fakt. Nimmt dir keiner mehr erstmal.
Du bist der Mann, der für den letzten Titel der DFBF gesorgt hat. Wir alle hoffen, ich glaube nicht nur du als Vorsitzender des Fanclubs, sondern auch ich und wahrscheinlich alle, die es in Deutschland gut mit dem deutschen Fußball meinen, dass es im Sommer ein Sommermärchen 2.0 gibt. Allein mir fehlt noch der Glaube, aber darüber wollen wir heute relativ viel reden, Lars. Wir haben in den vergangenen Ausgaben mit dir, mit Wolf, oft spekuliert über den Kader. Letzte Woche konnten wir schon ein bisschen Einblick geben sozusagen. Jetzt ist die Mannschaft da. Ich bin seit Montag in Frankfurt mit dem Team und was ich sagen kann, was ich berichten kann, ist, es ist farbenfroh beim DFB aktuell und es ist Zug drin. Das sind so die beiden ersten Feststellungen.
Ich hab euch zugehört letzte Woche, war sehr spannend, wobei das war ja keine Nominierung, das war ja ein tägliches Stückchen Brot den Leuten hinwerfen. Ob es Gerasi oder sonst irgendjemand war, hat da veröffentlicht, wer alles bei der Nationalmannschaft dabei ist. sehr, sehr, was hast du gesagt, bunt. Nicht nur die Farben, auch die Zusammenstellung finde ich interessant. War auch sehr interessante Pressekonferenz wieder. Wir dürfen nicht zu viel loben, haben wir schon mal Kritik bekommen, dass man Herrn Nagelsmann aus den zu sehr Glauben schenken, was er alles erzählt. Aber ich muss sagen, die Erklärungen und die Zusammenstellung des Kaders macht vieles Sinn, geht vieles auf und ist auch sehr spannend und eins vorneweg auf jeden Fall mal konsequent und steht dahinter, hinter seinen Worten. Was dabei rauskommt, das werden wir sehen die Tage. Aber auf jeden Fall lohnt es sich mal da einen Blick näher drauf zu werfen auf das alles. Aber wir haben ja einen Reporter vor Ort. mit dir. Deswegen erzähl mal so ein bisschen, und ich finde das, ich hoffe nicht nur ich persönlich, sondern ich glaube auch die Zuhörer, erzähl mal so ein bisschen die ersten Eindrücke von der, wie soll man es jetzt nennen, schon wieder neuen Nationalmannschaft?
Oder
neuen Nationalmannschaft. Erzähl mal ein bisschen die ersten Eindrücke, die Energie auf dem Platz und das Zusammenspiel der zusammengewürfelten Truppe bis jetzt.
Also erst nochmal ein Satz zu deinen Worten, die ich eigentlich blind unterschreiben würde. So, also vor allen Dingen auch das rund um Nagelsmann. Also er macht das rhetorisch nach wie vor nicht nur gut, sondern sehr gut bis hervorragend. Also man kann ihm folgen. Und ich glaube, das war ja auch so ein bisschen das, wo sich viele Fans auch lange schwer getan haben, zu sagen, ich verstehe hier einfach vieles nicht und es wird auch irgendwie nicht so richtig erklärt. Und egal, ob man jetzt anderer Meinung ist, was den Kader angeht oder auch gewisse Entscheidungen, wenn Nagelsmann eins schafft, dann, oder er versucht es zumindest den Leuten auch die Begründung mitzuliefern und nicht nur zu sagen, ich habe jetzt so entschieden, sondern halt auch noch das zu erklären. Und das finde ich schon mal gut, weil es die Leute, glaube ich, abholt und weil es wichtig ist, gerade in so einem Jahr einer Heim-EM, dass du halt versuchst, auch alle mitzunehmen. Und das schaffst du, glaube ich, nur, wenn du es den Leuten halt auch erklärst. Und,
ja, das ist ja das große Gut. Sorry, dass ich aber, ja, das ist das große, ja, Gut bei einer Heim-EM, dass du zu Hause die Leute hinter dich bringen musst und kannst und dann mit dieser Euphorie im Land was Besonderes zu reißen. Und das weiß er natürlich auch. Und da versucht er auch, die Leute ein Stück weit abzuholen, dass sich nicht der eine oder andere vorher schon wieder abdreht und auf die, ja, so auf die Art, was macht der denn schon wieder, was fabriziert denn jetzt schon wieder?
Ja, es ist, wie gesagt, ich hatte es im Kommentar so auch so formuliert, also Nagelsmann macht es ein bisschen wie Tuchel, ne? Also er kann natürlich relativ konsequent, du hast es konsequent genannt, ich finde es auch konsequent, er kann natürlich relativ konsequent jetzt vorgehen in dem Wissen, dass er mutmaßlich nach der EM nicht mehr da sein wird oder zumindest die Möglichkeit hat, auch was anderes wahrscheinlich wieder zu machen nach der EM. Da können wir nachher auch nochmal drüber reden, was du glaubst. Aber grundsätzlich sage ich habe das Gefühl, er hat den kompletten Fokus auf dieses Turnier, ne? Er muss nicht darüber nachdenken, was ist danach oder muss ich irgendwelche Spieler befrieden oder muss ich hier irgendwelche politischen Strömungen auch mit einbeziehen. Er hat ja auch verneint, dass Pavlovic eine politische Entscheidung gewesen sei, damit er nicht mehr für Serbien spielt, hat er sich heftigst gegen gewehrt. Ob das dann zu 100% so ist oder nicht, spielt jetzt eh keine Rolle, weil der Junge musste abreisen und da sind wir, oder durfte gar nicht erst anreisen. Da sind wir jetzt schon mittendrin in der Aktualität. Du hast mich nach dem Eindruck gefragt. Also ich fand es auch extrem spannend, weil es jetzt eine Mischung ist, die es so lange nicht mehr gab. Also das sind jetzt Leute wiedergekommen. Toni Kroos steht natürlich über allem, war jetzt auch medial und natürlich auch öffentlich im Fokus. Der hat gleich die erste PK gegeben. Du hast nach 2 Minuten im ersten Training hast du gemerkt, da ist der Chef zurück, weil es war wirklich so im Trainingsspiel, der erste Ball geht an Kroos, er gibt den Takt an, er hat die Anweisungen gegeben, er ist omnipräsent auf dem Platz, so als wäre er nie weg gewesen. Und wenn du danach eine Pressekonferenz mit ihm erlebst, dann ist das natürlich, und das meine ich gar nicht vorwurfsvoll gegenüber jemand anderem, aber es ist doch mal was anderes, wenn da einer spricht mit, ich glaube, 30 Titeln, die er geholt hat und 5-mal die Champions League, Weltmeister, oder ob da jemand sitzt, der jetzt zum ersten Mal dabei ist. Ne? Da ist jede Antwort auf den Punkt, da ist der Saal voll und das war schon gut, auch Toni mal wieder so zu hören, zu sehen, wie er so drauf ist. Ich habe das Gefühl, der hat sich das ist ja auch, du kennst ihn ja auch, das ist ja auch kein Typ, der jetzt so eine Entscheidung einfach mal aus dem Bauch raus trifft. Das ist jetzt kein vielleicht Max Kruse-Typ, sondern der macht sich schon Gedanken und redet mit seiner Familie bis hin zu seinem Opa, der da in jede Entscheidung offenbar mit einbezogen wird. Der wird sich das schon gut überlegt haben und das hat er auch nochmal erläutert. Alle Szenarien durchgespielt haben. Also was ändert sich wann? Und der wird mit Nagelsmann, die haben die gleiche Berateragentur, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Geschmäckle hin oder her. Fakt ist, mit dem wird er sich auch sehr viel ausgetauscht haben. Und so wie ich gehört habe, hat Nagelsmann auch sehr gut zugehört, was Toni Kroos gesagt hat, was [S2] Ja. [S1] Er nämlich glaubt, was es für Veränderungen innerhalb des Kaders geben muss. Ob das jetzt eine Rolle gespielt hat bei der Nominierung? Ich würde sagen, ja. Und wenn man sich in Nagelsmanns Kopf versetzt, dann finde ich es wiederum auch nachvollziehbar. Weil wenn du Toni Kroos zurückholst und wenn du was ändern willst, was du eigentlich musst, nachdem das zuletzt halt nicht funktioniert hat, dann finde ich es auch clever, demjenigen, der dein verlängerter Arm auf dem Platz ist, da mal zuzuhören und der auch ein paar Jahre Erfahrung hat und in Tat und Wahrheit ja auch nicht wirklich deutlich jünger ist als du, sondern mehr oder minder genauso alt.
Ja, das war klar. Also wenn er ihn mitnimmt und da hast du recht, da kenne ich ihn, Toni, der macht sich da schon sehr genau, sehr viel Gedanken darüber und spricht da gerade mit seinen Ängsten aus der Familie über jegliche Konstellation, wie es ausgehen könnte. Weil er hat sich jetzt da damals genau überlegt, zurückzutreten. Er hat es sogar schon etwas eher überlegt gehabt, wollte aber so nicht aufhören mit 2018, glaube ich. Mhm. Und hat dann nochmal gedacht, er muss nochmal einen guten Abschluss machen, ist dann zum Entschluss gekommen, das nicht mehr zu tun. Und eigentlich braucht er es ja niemandem mehr zu beweisen. und er müsste ja das alles nicht tun. Aber der Reiz vor der Heim-EM und die ganzen Umstände drumherum, die haben ihn vielleicht doch nochmal, auch nach den ganzen Titeln und nach allem, was er schon erreicht hat, gekitzelt. Und Nagelsmann weiß natürlich, wenn, also du kannst Toni Kroos nicht dazu nehmen. Also wenn du Toni Kroos mitnimmst, dann nimmst du erstmal ihn und dann überlegst du, was passiert dann. Weil er von seiner Persönlichkeit, von seiner Art und Weise, von seinem Spiel, du brauchst ja die Qualitäten von seinem Spiel und das sind auch besondere Qualitäten. Da musst du auch das Spiel dahingegen umstellen oder auch einstellen. Und wenn du die Möglichkeit hast, das haben wir schon mal diskutiert, den mitzunehmen, dann musst du das machen, wenn er die Bereitschaft zeigt. Und dann musst du dich dahingegen auch einstellen als Truppe und vor allem als Trainer. Dann kriegst du ein Komplettpaket, dann kriegst du die Aufmerksamkeit, dann kriegst du die Popularität, dann kriegst du in allen Bereichen den Mehrwert, den Toni Kroos ausmacht und vor allem halt auch auf dem Platz. Und das war mir klar, dass der vom ersten Moment akzeptiert und von den Jungs auch so ein bisschen gepusht werden muss. Weil das ist
aber wenn ich da mal reingrätschen darf, Glas, aber es ändert natürlich auch alles, ne?
Es ändert
in der Hierarchie, es ändert in der Kabine, ändert in der ganzen Takt, also spielerischen Ausrichtung.
Ja, in allem. Es ist ja nicht so, dass du jetzt den dazu nimmst in diesen Mannschaftsrat oder in die Hierarchie dazu und setzt den halt. Nee, es wird alles ein bisschen verändert, aber du hast ja die Überzeugung, dass es besser, also dass anders werden muss. Oder du hast die Überlegung. Und er will jetzt was verändern nochmal vor der EM. Und er hat sich, oder Nagelsmann, und er hat sich halt gedacht, dass er mit Toni Kroos nochmal eine andere Komponente, eine andere Art von Spiel reinkriegt, die einfach besser zu uns passt, uns gut tun wird und vielleicht erfolgreicher ist. Und die Überzeugung hat er, und deswegen hat er das auch gemacht und hat da bestimmt auch drum gekämpft. Klar, jetzt hast du gerade gesagt, dass die kurze Wege haben über die Agentur. Und da wird man sich auch mal ausgetauscht haben und dann auch vielleicht ein zweites Mal. Und werden ein paar Leute mitgeredet haben, dass man ihn dazu bringt, nochmal für Deutschland aufzulaufen. Und wäre das jetzt nicht die Heim-EM oder sonst irgendwie, dann hätte er das auch nicht gemacht. Aber spezieller Moment, spezielle Umstände, spezieller Spieler, sagt dann, komm, ich mach das nochmal. Und die ersten Eindrücke sind sehr positiv. Deswegen finde ich, musst du das machen, wenn er das andeutet. Aber es verändert sich natürlich alles, auch innerhalb der Truppe. Und deswegen habe ich so dich jetzt, war so meine Frage eben, als ich gesagt habe, wie waren die ersten Tage? Wie war so die Energie? So, wie war der Umgang? Also, man wird es nie nach außen tragen als Mannschaft oder als Spieler. Man wird nie öffentlich sagen, das und das passt mir nicht oder so. Aber man merkt so zwischen den Zeilen oder im Zwischenbereich so, wie ist denn der Umgang mit ihm? Die meisten kennen sich ja noch, aber eigentlich, so wie ich die Jungs einschätze, dürfte es kein Problem sein, weil er in der Hierarchie jetzt, er steht ganz oben, unangefochten, da muss man ja schon ehrlich sagen. Und da standen vorher halt andere.
Genau, und ich glaube, ich glaube schon, dass wenn es anders gelaufen wäre als zuletzt, dass es dann, also besser gelaufen wäre, dann hättest du wahrscheinlich diese Überlegung aber auch gar nicht gehabt, wäre noch mehr darüber diskutiert worden. Jetzt habe ich das Gefühl, vielleicht auch aufgrund der Zusammenstellung, dass viele froh sind, dass er da ist. Weißt du? Also ich glaube, und zwar nicht nur die Neuen, die sowieso froh sind, wenn da ein paar, Toni hat das, glaube ich, so formuliert, wenn da ein paar Ältere rumspringen, die auch schon ein bisschen was gewonnen haben, ne, an denen sich die anderen vielleicht aufrichten können oder hochziehen können, sondern auch, dass so ein, ich sag jetzt mal ein Kimmich, vielleicht gar nicht so unfroh ist, dass er jetzt so ein bisschen aus dem Fokus raus ist, nicht nur von der Position
her. Ja, dass die ihr Fett wegbekommen haben, die letzten Wochen auch mal ein bisschen raus sind und sich wieder auf sich konzentrieren können.
Genau. So, und dann, ich glaube, dass so ein Thomas Müller oder auch ein Ilkay Gündogan, dass die froh sind, dass ein Kroos wieder da ist. Ein Manuel Neuer, der jetzt wieder zurückgekommen ist, da reden wir jetzt auch noch drüber. Das steht ja außer Frage. Ne?
Mit Sicherheit.
Und so hast du natürlich eine Mischung in der Mannschaft aus, ich sag mal, wirklich ganz alten Hasen, wenn ich jetzt mal eben die genannten Neuer, Müller, Kroos, so von der Hierarchie her, sind das mit Sicherheit die drei, die am weitesten oben sind. Und dann kommt so diese Generation Kimmich, wo jetzt ja ein paar aussortiert worden sind, also Goretzka und Co. sind ja gar nicht dabei. So, und dann hast du halt, ich sag mal, die jungen Wilden, die ja teilweise gar nicht so jung sind, also wenn ich jetzt an Führig und so denke, die sind ja jetzt auch nicht 19, sondern das sind ja schon Mitte, Ende 20 teilweise. Aber da geht es ja auch gar nicht ums Alter, weil wenn du jetzt beispielsweise, und das, ich glaube, das wird die entscheidende Komponente sein, wie kriegen wir, oder wie kriegt Kroos dann auch die neue Offensive so ins Spiel, dass wir wirklich bei der EM auch geilen Fußball sehen werden. Also Musiala und Wirtz. So, das kannst du sagen, das sind ja zwei absolute Youngster noch vom Alter her, aber die haben halt beide auch schon, keine Ahnung, 200 Profispiele auf höchstem Niveau auf dem Buckel. Ne? Also die ja, sind ja jetzt auch keine normalen 17, 18-Jährigen mehr.
Weißt nee, du, die ohne jetzt Druck aufzubauen, aber die werden unser Spiel prägen müssen. Also das sind unsere, genau. Das sind die genau. Leute, auf die wir uns in der Offensive verlassen,
ja.
Auch können, weil sie es einfach gezeigt haben und die sind schon so drinne und so gut, dass sie das Spiel auch machen können und dass sie diese Unterschiedsspieler sein werden, was ich jetzt mal hoffe, weil natürlich haben sie noch nicht das Alter wie die anderen und vielleicht auch noch nicht die Erfahrung in solchen Turnieren und in solchen Momenten.
Ja, aber das
allein,
stimmt.
Aber allein die Tatsache, welche Rolle sie jetzt schon bei ihren Vereinen spielen, und wir reden jetzt vom ersten und zweiten der Bundesliga, allein schon die Tatsache drängt ja den Gedanken auf, dass die das Zepter auch in der Nationalmannschaft übernehmen müssen. Und jetzt geht es nicht darum, dass sie das Spiel, die Balance und die Dynamik des Spiels bestimmen, weil dafür ist dann Toni Kroos und andere zuständig. Aber dass sie unser Spiel nach vorne bestimmen werden, das wird ein Faktor sein. Und das wird auch ein entscheidender Faktor für die Europameisterschaft sein. Und das ist auch das brutal Interessante, auch für mich, jetzt zu sehen, wie schlagen sie sich im internationalen Vergleich gegen Top-Nationen. Oder bei so einem großen Turnier mit der Erwartungshaltung, alles ist ja alles noch ein bisschen anders. Und deswegen macht's, ja, ich habe eh eine grundsätzliche Vorfreude auf das Turnier. Ich glaube, so langsam geht es auch los. Ich glaube, mit der Nominierung ging es so ein bisschen los. Oh, Europameisterschaft geht los. Neues. Im eigenen Land, die Euphorie beginnt gerade so ein bisschen. Und wenn man jetzt nochmal, wir wollen jetzt wieder nicht die Einzelspieler durchgehen, denn wir haben große Spieler und Nationen, aber auch die Umfrage so in anderen Ländern oder bei Social Media. Also Deutschland gehört trotzdem noch zu den Top 5, obwohl die Gruppe sauschwer ist. Also da brauchen wir nicht drum rumreden. Ich bin noch nicht so davon überzeugt, dass es so, dass es beim Achtelfinale sind und dann, ja genau, sondern eher, ja. Bin mal gespannt, mit den Schotten und Ungarn tun wir es eh immer schwer. Schweizer kenne ich 100.000 ja. Stück aus ja. Gladbach. Von dem her, das nicht, aber weißt du, was du meinst? Ich glaube schon, dass die das Zepter in die Hand nehmen müssen und dass die tragende Rolle spielen können. Und wenn man so durchguckt mit Groß, dann auch Gündogan, das ist schon Weltklasse. Also,
das
ist schon absolut.
Aber das war immer so, Lars, ne?
Ja, genau.
Den Satz kann ich nicht mehr hören, sage ich
ja, dir. Ja, ich kann es auch nicht mehr hören. Deswegen ja. habe ich gesagt, ich will jetzt nicht die Einzelspieler durchgehen, weil sonst schaltet der Zuhörer jetzt auch aus und denkt sich wieder die alte Leier. aber jetzt zählt's, weißt du, und das macht das Ganze so spannend und mit dem nochmal neue Nationalmannschaft jetzt ist auch eine gewisse ja, Vorfreude, Neugierde entstanden bei mir persönlich, was jetzt die nächsten zwei Spiele betrifft, wobei man auch sagen muss, kannst du ja was dazu sagen, das sind natürlich zwei Kracher jetzt, die die Stimmung auch wieder ganz schnell kitten können.
Das ist die Gefahr, ne, ja. Also die Nagelsmann geht natürlich hohes Risiko mit der Nominierung. Ich glaube, dass es den Kern trifft, wie du es gerade beschrieben hast, so in der breiten Öffentlichkeit zumindest, dass viele gesagt haben, so Mensch, endlich traut sich mal einer was und Mensch, endlich geht's mal wieder nach Form und nach Leistung und nicht nach Verdiensten und Meriten, wie es in der Vergangenheit oft der Fall war. Richtig oder falsch, dass die Antwort wurde auf den Platz gegeben, in dem Fall war es falsch. Also Nagelsmann hat es ja auch gesagt, irgendwas mussten wir ändern. So, spätestens nach den Spielen gegen Türkei und Österreich. Und jetzt hat er halt relativ viel geändert, was natürlich so kurz vor einem Turnier einfach gewisse Risiken birgt. Kann die Mannschaft in der, also die hat noch nie, logischerweise noch nie in der Zusammenstellung gespielt. Sind das schon Jungs, die wirklich, wie du gerade sagst, auf absolutem Top-Niveau, und das haben sie jetzt gegen Frankreich und Holland, definitiv ist das schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die EM, können die sich da schon beweisen? Weil das darf man bei allem Applaus, den es gibt für die Nominierung, auch nicht vergessen, dass das Spieler sind, die jetzt mehrheitlich ein gutes Jahr haben mit ihrem Verein. Ne? Und das mehrheitlich auch nicht in der Champions League. Also wenn ich jetzt mal die vier Jungs vom VfB Stuttgart nehme, ich gucke denen total gerne zu, weil da passt irgendwie, du hast das Gefühl, ein Rädchen ins andere. Wolf hat das letzte Mal auch sehr, sehr gut dargestellt, welche Rolle Hoeneß dabei spielt, ne? Weil du erkennst diese Handschrift, wie es bei Leverkusen auch der Fall ist, vom Trainer einfach. Alles wunderbar, aber Waldemar Anton, Maxi Mittelstädt, Chris Führig, das sind jetzt nicht die Spieler, die schon irgendwie 100 internationale Spiele auf dem Buckel haben oder große Turniere gespielt haben. Und das ist, wie du sagst, nochmal ein Riesenunterschied. Und ich glaube, das wird am Ende entscheidender sein, als jetzt die Frage, wer jetzt hinten links spielt. glaube ich.
Ja, vor allem
also zu sagen. Ja. Wie passt das zusammen? Ne? Kriegst du das hin, so diesen Spirit von 2014 zu entfachen? Weil ich glaube, der Ansatz, den Nagelsmann dabei gewählt hat oder im Sommer dann ja erst wählen wird, weil es ist ja jetzt logischerweise noch nicht der endgültige Kader, ist genau der, den Löw damals hatte, mit dem er sich ja auch unterhalten hat, so eine Mischung zu finden. Wie hat er gesagt, vielleicht brauchst du in so einem Turnier nur 13, 14, 15, die zum Einsatz kommen. Und der Rest muss dafür da sein, die Stimmung hochzuhalten, die Intensität im Training hochzuhalten, sich mit der Rolle zufrieden zu geben und einfach froh zu sein, dabei zu sein, stolz zu sein, dabei zu sein.
Ja, und das ist ja, du hast eben die richtige Formulierung genommen, der Kader, der passt. Und um das geht es eigentlich, glaube ich, bei der Zusammenstellung des Kaders. Nicht nur bei der Nominierung, sondern auch für die Richtung Europameisterschaft. Welche passen am besten zusammen? Und wir brauchen, die Frage wird sein, reichen die 12, 13 oder brauchst du vielleicht doch 15, 16, 17 über diese lange Zeit, die auf absolutem Top-Niveau und Champions-League-Erfahrung haben oder Turniererfahrung haben? Oder ist es so, ist es wie mit der Konstellation, wie es jetzt ist, wo schon krass ist, weil wenn man mit Beste und Bayer auch noch zwei dabei, die neu sind. Und das ist schon ein großer Bestandteil des Kaders, der jetzt relativ oder der ganz neu ist.
Ja, definitiv.
Und vielleicht
so
auch
viel jetzt, wie es noch nie, glaube ich.
Genau, vielleicht auch jetzt die letzte Möglichkeit, um das nochmal herauszufinden und zu testen. Also es geht viel um aktuelle Form. Ich glaube, das ist auch wichtig Richtung Sommer. Aber es geht halt auch darum, wer passt am besten zusammen. Und wir brauchen jetzt bei alle, und das meine ich total respektvoll, wir brauchen halt die Durms und die Großkreuzes von 2014.
Ja, genau.
Und die hatten auch ihren Anteil. Und ich habe auch damals mit Ron-Robert Zieler zusammen gespielt in Hannover, der dritter Torwart war. Aber auch der hatte nach dem Turnier, kann ich dir bestätigen, das Gefühl, fester Bestandteil dieser Truppe zu sein. Oder gewesen zu sein.
Absolut.
Und eigentlich absolut. Denkst du jetzt, boah, dritter Torwart hat ja mit dem ganzen gar nichts zu tun. Die Medaille gefühlt hätte ich auch haben können. Ich habe auch die Spiele geguckt, so auf die Art, aber wenn wir ehrlich sind, er hat sich als Teil des Teams richtig gefühlt und hat da im Training gepusht, die Wochen vorher gepusht und hat da seinen Anteil dazu. Und das muss man honorieren. Und die Leute brauchst du einfach über die Wochen. Die dürfen nicht zu viel werden, weil du brauchst auch viele auf dem Platz, die schon manche Dinge erlebt haben, weil dann brauchst du auch den Götze, der reinkommt und das entscheidende Ding macht. Aber die Mischung, und das versucht er gerade rauszufinden, ich glaube, das sind die Lehren, die er gezogen hat aus den ersten 6 Monaten. Und jetzt versucht er sich da neu aufzustellen. Jetzt hat er es krass gemacht, weil da relativ viele, vielleicht auch um die kennenzulernen, wie passen die dazu?
Ja, klar, ist ja nicht mehr viel Zeit. Ja.
Genau, und ist die letzte Möglichkeit, mit der Hoffnung, dass es gut geht gegen die zwei großen Nationen und man da halbwegs oder man dann einen guten Eindruck hinterlässt und ein gutes Gefühl mitnimmt für die letzten Wochen und dann geht es darum, ja, ich glaube auch nicht, oder nochmal die Frage an dich, ich glaube, persönlich nicht, dass das der absolute Kader ist für die Europameisterschaft, weil noch ein paar Wochen zu gehen sind und da noch einiges passieren kann. So ist der Fußball halt. Aber da wird, Frage an dich, da wird schon noch, ich glaube schon noch, dass ein bisschen was passieren wird im Kader. Das ist jetzt erstmal eine Momentaufnahme, ist klar, ist es ja. Aber ich glaube, da gibt es noch die eine oder andere Rotation, was den Sommer betrifft.
Sehe ich auch so. Also wenn du dann guckst, wer alles nicht dabei ist, und da geht es jetzt eben nicht wieder um die Namen, sondern einfach auch um ein paar Typen, ein paar Charaktere, die jetzt nicht dem Vorwurf unterliegen, dass sie zu wenig Einstellung gezeigt hätten oder nicht in diese Mannschaft passen. Also ich denke da vor allen Dingen logischerweise auch an jemand wie Goretzka, wo du sagst, da glaube ich dann schon, wenn es normal läuft und der jetzt seine Leistung noch mal bis zum Saisonende bringt, die sind jetzt noch in den großen Wettbewerben dabei und so weiter, dass der wahrscheinlich am Ende dabei sein wird. Ich glaube auch, dass es da noch mal 3-4 Veränderungen gibt. Aber du siehst ja auch, wie schnell
es geht. Also glaubst du wirklich, auch wenn es jetzt gut geht, die zwei Spieler, wenn die jetzt performen mit Gündogan, Groß und Groß oder Andrich, dass er trotzdem noch überlegt, wenn Leon Goretzka eine gute Runde spielt?
Das ist natürlich die große Frage, ne? Ob er dann daran festhält oder nicht. Ich glaube, dass mit Blick auf so ein Turnier dann schon nochmal geguckt wird, also lass Bayern dann im Champions-League-Halbfinale stehen oder ins Finale gekommen sein und Goretzka hat so weitergespielt wie die letzten Wochen, dann glaube ich, führt an dem am Ende kein Weg vorbei. Und dann machst du wahrscheinlich schon nochmal die Rechnung auf, okay, Erfahrung, ne? Wenn jetzt zwei gleiche Formen haben, sage ich mal,
ja,
glaube ich schon, dass er sich dann im Zweifelsfall eher für den entscheidet, der
der ein bisschen mehr auf dem Buckel hat. Aber was ich sagen wollte, ist, du siehst ja, wie schnell es gehen kann. Also wir haben gestern exklusiv quasi die Geschichte enthüllt, gestern gegen Mittag, dass Manuel Neuer wieder die Nummer 1 sein wird. Nagelsmann hat es ihm nach unseren Infos am Montagabend gleich in einem Gespräch mitgeteilt, hat auch mit Ter Stegen gesprochen, hat mit dem Torwarttrainer gesprochen. So, und wir haben die Geschichte gemacht, alle haben sie übernommen, wurde überall zitiert, super, ich hatte gute Laune, die Sonne hat geschienen gestern in Frankfurt und ich habe mich noch mit einem Kumpel getroffen, war gerade auf dem Roller, da rief mich mein Kollege Roman an und sagte, hast du schon gesehen, das mit Neuer, und ich dachte erst, er macht einen Scherz, und sagte, ja nee, der muss abreisen. Ich sage, wie, der muss abreisen? Ja, kam gerade raus, DFB hat bekannt gegeben, Muskelfaserriss, reist ab. Mussten wir natürlich nochmal an die Geschichte ran. Aber du siehst, was ich sagen will. Ne? Das ist halt im Fußball auch so. Ich meine, der hat Muskelfaserriss, das wird jetzt auf die Entscheidung. Deshalb wird Nagelsmann jetzt nicht wieder zurückrudern und sagen, Ter Stegen geht die Nummer 1. Aber das kann dir ja in so einem Turnier passieren und ist das Turnier vorbei.
Ne? Ja, also, auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Vor allem total unglücklich auch für einen Trainer, der sich da mit Sicherheit schwer getan hat, das Gespräch zu führen mit beiden Weltklasse-Keepern.
Gib mal Einblick, Lars.
Ja, was heißt Einblick? Du,
deine Meinung. Also du hast zwei, das ist ja eine Diskussion, die noch spezieller ist, weil es um die Torwartposition geht. Mhm. Ne? Da legst du dich fest und dann wirst du es im Normalfall auch nicht mehr ändern. Wenn du dich für einen Linksverteidiger entscheidest und der spielt das erste Spiel mies, dann kannst du ja im zweiten Spiel wieder ändern. Aber der Torwart ist ja... Das ist ja eine Entscheidung fürs Turnier.
Allgemein im Fußball, das ist ja deswegen, es gibt ja auch 1000 Podcasts und Gespräche und Diskussionsrunden, weil man so viel darüber reden kann. Allein die Torwart-Diskussion hat 1000 Geschichte. Manuel Neuer und Marc-André Ter Stegen. Du machst dir als Trainer so viele Gedanken, wie du das den beiden beibringst. Erstmal deine Entscheidung zu finden, dann wie bringst du es den beiden bei. Die beiden haben schon gehofft, dass sie bei der Heim-EM im Tor stehen werden, weil so eng wie jetzt war es, glaube ich, noch nie, weil Manuel Neuer schon immer die klare Nummer 1 war. Dann ist die Geschichte mit Bayern München, dem Skiunfall, der Torwarttrainerentlassung, da wurde ja auch ein bisschen ein angespanntes Verhältnis nachgesagt zwischen Nagelsmann und Neuer, das mit Sicherheit gibt. Dann wird er auf einmal wieder Nationaltrainer. Dann entscheidet er, wer im Sommer zu Hause bei der EM im Tor steht. So ein bisschen hat es alles an 2006 erinnert. Lehmann Kahn, wo man dann auch schon die Gefühle hatte, okay, vielleicht revanchiert er sich ein Stück weit, keine Ahnung, und stellt Ter Stegen rein. Also das sind alles Randgeschichten.
Aber da unterschätzt man. Ich glaube, da unterschätzt man ihn.
Ja, auf jeden Fall. Und dann denkt man sich, das ist einfach ein rational guter Trainer, der alles beiseite schiebt und sich voll und ganz auf das Fußballspiel konzentriert und da halt Dinge entscheidet. Und da nach einer längeren Überlegung sind wirklich zwei
herausragende Weltklasse. Und auch da wieder, sorry, dass ich nochmal reingrätsche, Lars, aber ich glaube da auch nochmal, und da würde mich auch deine Meinung mal interessieren, muss er das am Ende selber entscheiden? Oder ist das tatsächlich auch eine Entscheidung, so wie ich es jetzt gehört habe? Torwarttrainer, der natürlich noch ein bisschen enger dran ist, das fließt dann mit ein. Aber vor allen Dingen, so wie ich gehört habe, hat er halt auch in der Mannschaft sich umgehört und hat mit Toni Rüdiger gesprochen und hat mit den Verteidigern gesprochen, hat mit dem Toni Kroos gesprochen und so weiter und so weiter.
Mit Sicherheit sprichst du darüber. Also klar, du sprichst mit dem Torwarttrainer darüber und du sprichst auch mit dem, jetzt nicht zu viele, weil es schon sensibel ist und das sollte auch nicht dann in die Öffentlichkeit kommen, aber du sprichst schon mit dem einen oder anderen drüber, wie siehst du eigentlich die Situation im Tor oder was hältst du eigentlich von den beiden, wie ist deine Einschätzung? Die Leute, die ihm wichtig sind oder deren Meinung ihm wichtig sind, die wird er auf jeden Fall mal zur Seite geholt haben, mal mit denen einen Kaffee getrunken oder mal kurz gequatscht haben. Aber am Ende trifft er immer die Entscheidung. Und er wird am Ende dahinter stehen müssen und das auch erklären müssen. Und wenn du
aber findest du es richtig, Lars? Findest du es richtig, dass jetzt ein Julian Nagelsmann beispielsweise, ich glaube auch, dass es so gewesen ist, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Thomas Müller, so, Thomas, wir trinken mal einen Kaffee, wie siehst denn du das eigentlich im Tor?
100%. Und dann, also so geht das nicht ab, das geht so, der geht zum Thomas, die quatschen ja eh immer, dann sitzen die zusammen, quatschen ein bisschen und dann sagt er, ey, wir haben zwei Weltklasse-Torhüter, wie siehst du eigentlich die Situation oder was sind deine Gedanken so, wenn du einen Torhüter siehst? Das sind ganz normale Diskussionen, die du im Vereinsleben hast, du die mit deinem Kapitän vielleicht oder mit vielleicht noch einem Vertrauensspieler, wo du immer mal ins Büro zum Trainer zitiert wirst und dann geht's auch mal es geht ja auch immer mal um verschiedene Positionen. Der wird auch den Toni Kroos fragen, ey, wie findest du, ich habe meine Idee, das und das vorne. Sag mal deine Einschätzung, wie kriegen wir gewisse Torgefahr auf den Platz, wie kriegen wir Effektivität auf den Platz? Oder Toni, wir brauchen ein bisschen mehr Ballbesitzspiel, mit wem fühlst du dich eigentlich am besten neben dir? So, also die Diskussion, die hast du auf jeden Fall als Trainer und als Spieler. Aber am Ende sind es nur Gedanken oder Gefühle oder Hinweise eines Spielers. Die Entscheidung selbst, die muss er dann selber treffen. Und das wird er
so ein Puzzle, oder? So ein Puzzle, was...
Ja, genau. Ja. Aber dass er sich da Meinungen einholt von Spielern, also das ist schon das Normalste der Welt. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, habe noch nie mit ihm gearbeitet, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er auch das macht. Und wenn nicht, ist er so clever und schickt den Sandro Wagner mal in die Kabine oder mal zu dem einen oder anderen. Wie sieht's
guter
aus?
Punkt.
Ja, also Sandro ist ja da auch herausragend, was das betrifft. Er kennt die Spieler, er kennt den Trainer, er ist nah dran und trotzdem, habe ich so gehört, kriegt er die Autorität hin, weil das ist nicht einfach, wenn du mit den Jungs alle gekickt hast und auf einmal bist du der Trainer und draußen ist jetzt nicht nur wie in Haching so ein, zwei Leute, sondern da ist jetzt wirklich 20 Kameras, 20 Reporter, die alles genau beobachten. Musst du es erstmal hinbekommen, aber das kriegt er halt sensationell hin und gut, habe ich gehört. Und geht da in seiner Rolle auf und deswegen wird er auch da mal den nutzen. Und das ist auch, wo er sich vorher überlegt hat in seinem Trainerteam, wie kriege ich da die Jungs auch hinter mich, ja, wenn ich einen coolen Co-Trainer habe, mit dem die auch klarkommen. Und das sind alles so Gedankenspiele, die da einkommen und das ist ja das Faszinierende an diesem Fußball. Man sieht ja das immer nur samstags 15:30 Uhr, aber da steckt da ganz, ganz viel mehr dahinter. Und gerade bei der Nationalmannschaft, bei unserem Lieblingskind oder Sensibelchen Nationalmannschaft ist da der Fokus noch höher und macht es halt noch interessanter und spannender. Aber ich glaube auch, oder ich war auch davon überzeugt, um jetzt den Bogen zu spannen, dass Neuer im Tor steht. Einfach aufgrund der Vita und aufgrund der Verbindung Bayern-München-Nationalmannschaft, der letzten Erfolge und der Leistungen hat er sich schwer getan, da was zu ändern und hat da einfach...
Persönlichkeit auch.
Ja, Persönlichkeit. Und hat es einfach so gesehen, weil so ein bisschen ist es in Deutschland auch ein bisschen mehr Team Neuer, was er aber jetzt über die Jahre immer bestätigt hat und immer hinterlegt hat, dass er ein herausragender Torwart ist. Ich muss sagen, wenn du mit Spielern aus dem Ausland sprichst, vielleicht haben die auch nicht so den Fokus auf die Bundesliga, die sind ganz, ganz viele aus dem Ausland oder auch nicht deutsche Spieler fasziniert von Marc-André Ter Stegen.
Das ist das Witzige, ne? Ich glaube, wenn du eine Umfrage machen würdest in Deutschland, wäre 70-30 Neuer. Ja. Und wenn du eine Umfrage, oder 80-20 vielleicht sogar. Und ich glaube, im Ausland wäre es eher umgekehrt. Sehe ich genauso.
Ja, nicht ganz so umgekehrt, aber wird es auf jeden Fall spannender. Ja. 100%.
Ja,
aber in Deutschland ist das so klar. Ja.
Und wahrscheinlich auch mehr mit dem Pendel Richtung Ter Stegen. Auf jeden Fall im Ausland.
Kann ich mir auch vorstellen.
Ja. Weil du siehst ja natürlich, es haben viele auch noch so dieses Turnier Katar vor Augen, habe ich jetzt gemerkt. Ich habe mir die Szenen nochmal angeguckt. Ich war damals schon nicht so auf dem Trichter zu sagen, da hat Neuer jetzt aber gepatzt oder so. Ich fand, dass er bei gegen Japan sah er unglücklich aus, bin ich dabei. Aber das war jetzt kein Tor, wo ich sage, da war jetzt ein Torwartfehler. Nee, aber du hast natürlich dir auch selber die Latte so hochgelegt über die letzten 10, 15 Jahre. Du sagst, wenn der mal nicht drei Unhaltbare hält und vielleicht einen, wo er ein bisschen unglücklich aussieht, dann heißt es sofort, der ist in einer Riesenkrise und das ist nicht mehr der Alte. Die Latte hat er selber dahin gelegt. Und
Marc hatte am Anfang der Nationalmannschaftskarriere
genau.
ein bisschen Pech.
Genau.
Und das ist so schade für ihn.
Weil das ist aber jahrelang hängen geblieben.
Ja, das bleibt halt so hängen, so boah, das ist so schade für ihn, weil das so hängen geblieben ist. Und bei Manuel Neuer halt, du kannst dich auch nicht wirklich an einen Fehler von, also es ist, ich würde mir jetzt schwer tun, mich zu erinnern, wo Manuel Neuer mal einen Fehler gemacht hat, einen aktiven Fehler im Spiel.
In der Nationalmannschaft?
Oder auch bei Bayern München, so gefühlt.
Ja, da hattet ihr ja mit Gladbach, wenn ich mich erinnere, das ein oder andere Mal, oder?
Die Spiele nehmen die Bayern, glaube ich, raus, weil da, also in den letzten 10, 15 Jahren, jährlich immer ihre Reise bekommen. Nein, habe ich nicht gesagt.
Da hing er mit drin, da hing er mit drin, ab und zu.
Ja,
aber ich bin bei dir.
Da hingen alle mit drin, aus der Mannschaft.
Grundsätzlich ist es ein Witz. Ich habe gestern die eine Geschichte dann logischerweise danach gemacht, Ter Stegen, Neuer, und das ist ja für Ter Stegen wirklich eine fast schon tragische Geschichte, diese Nationalmannschaftskarriere. Wie du gesagt hast am Anfang, erstes Länderspiel 5 Stück gekriegt gegen die Schweiz in Basel, weiß ich noch genau. Danach war diese USA-Reise, da hat er dann auch irgendwie 1-2 Mal nicht gut ausgesehen, und dann hat ihn das erstmal 5 Jahre gekostet. Mhm. Weil 5 Jahre hatte er bei den deutschen Nationalmannschaftsfans den Stempel, für den DFB reicht es halt nicht. Und übrigens auch ganz viele Reporter, die das so gesehen haben. Ja, hör mir auf mit dem Ter Stegen, hast du doch gesehen. Ne? Reicht ja nicht. Reicht
ja, ich sag dir aber eins, das war bei den Reportern, und das ist das, was so krass ist, diese Aufmacher und dieses Gefühl den Menschen zu geben, weil intern war das gar nicht so. Also ich bin ich bin halt später dazugekommen, ich kannte ihn aus Gladbach, oder der hatte so einen hohen guten Ruf, weil er halt auch so richtig geil kicken konnte. Was glaubst du, wie der im Training eben mitgezockt hat und wie der begeistert hat? Und wenn du da eigentlich denkst, du hast einen Hüter hinten drinne und auf einmal hast du einen Mitspieler, das ist richtig geil. Und deswegen hatte der eigentlich immer ein hohes Ansehen. Und er hat auch gerade im Training und immer gezeigt, wie gut er eigentlich ist. Und deswegen war das so intern nie. Aber allein durch diese öffentliche Wahrnehmung hat ihn das echt wirklich ein paar Jahre gekostet. Und das nagt immer noch ein bisschen an ihm. Und das ist so schade, finde ich.
Ich kenne ihn ja auch wirklich ganz gut, damals in Barcelona als erster besucht und so weiter. Und genau wie du sagst, der ist ja auch ein ganz feiner Mensch mit einem, wie ich finde, sehr, manche haben ihn das immer als Arroganz ausgelegt. Ich glaube, das ist eher anständige Zurückhaltung, würde ich es mal formulieren. Ja, also der hat sich wirklich die Leute erstmal ganz genau angeguckt, bevor sie ein bisschen an sich rangelassen hat.
Genau, ne? Nicht so nahbar wie jetzt an manch anderer und so vorlaut, sondern eher ein bisschen zurückhaltend. Aber wenn du ihn kennst und wenn er dann mit ihm unterhältst und wenn er dich auch besser kennt, ja, total sympathischer, hochanständiger Typ.
Intelligent.
Intelligent. Und du kannst auch richtig lachen und Spaß haben mit ihm, was ihm auch so nachgesagt wird. Aber er ist halt erstmal vorsichtig, was jetzt bei dem einen oder anderen so ein bisschen negativ rüberkommt, was er aber gar nicht ist, wirklich nicht.
Ja, und dadurch auch, glaube ich, auch noch vorsichtiger geworden ist, weil das hat ihn wirklich jahrelang auch echt beschäftigt und kann ich auch komplett nachvollziehen. Da war er schon 3-4 Jahre Barcelona Nummer 1. Ich meine, der hat jetzt gerade 400 Pflichtspiele für Barcelona gemacht. Ich glaube, als dritter Nicht-Spanier diese Marke erst erreicht. Und einer davon, den kennen wir, das ist Messi. So, und dann gab es noch einen und Ter Stegen. Mehr muss man eigentlich schon nicht sagen. Champions League gewonnen, sämtliche Titel gewonnen. Und trotzdem hatte er immer diesen Ruf in Deutschland weg. Und das hat ihn, glaube ich, das kann ich total verstehen. Es wurde nur, das hat er mir oft gesagt, es wird ja in Deutschland nur berichtet, wenn ich mal gepatzt habe. Wenn er 3 aus dem Giebel geholt hat am Wochenende, dann läuft keine Szene davon im Sportstudio. Wenn er daneben fliegt, dann wird es kurz eingeblendet. Ach, übrigens hier beim 4-1 gegen Granada hat Ter Stegen einen durch die Beine gekriegt.
Ja, das stimmt.
Das ist eure Schuld, verstehen. Dann wieder. Genau, nimm mich einfach mit in den Sack und alles gut. Lars, wir wollen ja auch noch ein bisschen über die Randgeschichten reden, die ja auch immer sehr witzig sind, wenn es um die Nationalmannschaft geht, weil du hast es vorhin, glaube ich, in Bezug auf Sandro Wagner gesagt, es interessiert dann einfach alles und es ist alles im Mittelpunkt, mit welchem Ball wird gespielt, welche Musik läuft beim Training, wer hat welche Schuhe an, und da gab es natürlich jetzt auch die heiße Diskussion ums neue Trikot, das hier ausgebreitet neben mir liegt, weil wir am Dienstag einen Tag hatten, Adidas hat so einen Tag gemacht, am Campus, typisch deutsch, das war ja auch dieser Werbespot, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast,
ja,
würde mich auch übrigens eure Meinung mal zu interessieren, gerne schreiben bei Insta auf eine Halbzeit mit. Ich fand den Werbespot überragend, weil es mal was gemacht hat, was sich der DFB sonst nie traut, nämlich sich mal ein bisschen selber auf die Schippe zu nehmen und so eine Selbstironie irgendwie an den Tag zu legen. Es geht ja kurz gesagt darum, für die ihn nicht gesehen haben, guckt ihn euch an, ist wirklich gut gemacht, dass man sagt, naja, der jetzt in Pink, das ist doch nicht deutsch und das ist doch schwul und was soll das überhaupt, und ist so, weg damit. Und dann spielen sie so ein bisschen mit dieser Attitüde und sagen dann am Ende, ja, nein, das ist nämlich genau typisch deutsch, wir stehen nämlich für Vielfalt, wir sind bunt. Und der Adidas hat dann am Dienstag eben so einen Tag
ins Leben gerufen mit verschiedenen Stationen. Unter anderem war der Presseraum dekoriert wie so ein altes Wohnzimmer, von, was man von Oma kennt, weißt du, mit so einem Kaffeeservice auf dem an so einem alten Holztisch. Dahinter steht dann noch so ein Radioempfänger, das Kartenspiel auf dem Tisch, und dann gehst du einen Raum weiter, da war dann da hingen dann die neuen Trikots und da hing dann die Ahnengalerie des DFB, und draußen stand halt eine Dönerbude, weil auch Döner ja typisch deutsch ist mittlerweile und eben auch für diese Multikulti-Gesellschaft steht, der übrigens auch in Deutschland erfunden wurde, wie ich lernen musste, wusste ich vorher auch nicht. Und diese Diskussion ums Trikot, die war leider auch wieder so typisch deutsch, fand ich. Also, es war noch nicht auf dem Markt, da gab es schon den ersten Shitstorm, was wollen wir mit dem Spulenlappen so ungefähr. Findest du es gut? Gutes Zeichen, dass darüber überhaupt diskutiert wird, weil es ja immer noch zeigt, wie wichtig die Nationalmannschaft ist, oder sagst du, das ist halt echt eine alberne Debatte, ob wir jetzt in Rot, Grün oder Gelb spielen, oder bist du jemand, der auch traditionell ist, weil das Argument, finde ich, kann ich ja zumindest als Verein oder als Nation immer verstehen, wenn man sagt, naja, es sollten ja schon noch unsere Landesfarben da irgendwie auftauchen.
Jetzt hast du ganz viel erzählt, wo ich erstmal ausholen muss. Also ich habe den Spot auch gesehen. Und ich finde es auch richtig cool gemacht. Mal was anderes. Wie sagt man heutzutage? Fesch, modern. Cool gemacht, muss man wirklich sagen. Auch die ganze Aufmacher mit selber auf die Schippe nehmen, die Leute einbeziehen. Und es gibt ja ganz viele Sachen, die einfach typisch deutsch geworden sind. Und wir sind ja in den meisten Fällen eine weltoffene Gesellschaft und haben eine Kultur bei uns, eine Multikulti-Kultur, die einfach zu uns passt und die einfach jetzt auch Teil unseres Lebens ist, wo wir einfach alle auch mit Spaß haben können und glücklich damit sein können. Jetzt geht es nur den schmalen Grat zu treffen, wo ist noch ein Stück weit auch diese Tradition, oder wo sollte man die Tradition ein Stück weit beibehalten? Ich bin da wirklich, was das Spot und was die ganze Aufmachung angeht, bin ich alles dabei, bin ich riesen Fan von. Man muss es dann, und da kann ich den DFB verstehen, auch ein bisschen untermauern und auch mit Dingen nachvollziehen, wie jetzt das Trikot dann auch rausbringen, nicht nur immer davon reden. Trotzdem bin ich auf der einen Seite auch eher so der traditionellere Mensch, was solche Sachen betrifft, wo ich dann sage, es ist schon ganz cool, wenn Deutschland ein weißes Trikot hat und ja, ein schwarzes oder ein grünes oder vielleicht mal ein schwarz-rotes, bin ich dann schon eher der Typ dazu. Wobei
es einfach unsere Farben sind, quasi.
Ja, genau. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass man nicht offen und nicht sein kann.
Das meine ich.
Sondern einfach die Kombination von dem, was uns ausgezeichnet hat, beibehalten und trotzdem offen zu sein für alles, was dazukommt und was auch dazu gehört. Das muss man auch mal ganz klar feststellen. Die Diskussion geht in eine ganz falsche Richtung, weil ich glaube, mit den Leuten, die das in diese Tradition und Gesellschaftsdiskussionen drängen, die haben keine Ahnung von dem. Das sind auch ganz, das sind halt einfach Menschen, die auch ganz komische Dinge wählen und einfach doof sind. Aber wenn man sich normal drüber unterhält, so wie jetzt ich bin jetzt in erster Linie jetzt kein Fan von dem pinken Trikot, bin ich ehrlich. Ich finde zum Beispiel das Torwart-Trikot cool, das hätte man auch als Auswärtstrikot machen können. Wäre halt dann normal gewesen. Ich hätte jetzt eher gesagt, auch typisch deutsch. Deswegen bin ich da jetzt nicht der absolute Fan dazu. Trotzdem finde ich es auf der anderen Seite auch ganz cool, wenn sie sagen, wir untermauern das Ganze auch mit Fakten oder mit dem Trikot und zeigen, dass wir das nicht nur ein Slogan ist und nicht nur ein Banner, so wie es die Jahre zuvor immer vorgeworfen wurde.
Du meinst mit der Regenbogenbinde und so weiter.
Ja, genau. Ja. Sondern wir machen es auch dieses Mal. Sind da konsequent, auch wieder konsequent in ihrem Handeln. Und trotzdem, weiß gar nicht, bin ich nicht so der große Fan von dem Pink, darf man das
überhaupt
noch sagen?
Ist ja auch völlig in Ordnung.
Das ist ja auch eine Geschichte. Darfst du das dann überhaupt noch sagen, dass dir das nicht...
Das ist das Schlimmste. Ja, das ist das Schlimmste. Jeder sollte seine Meinung sagen dürfen.
So. Außer halt die aus einer bestimmten Ecke kommen mit ihrem ganz doofen Gelaber. Aber wenn man es vernünftig formuliert, und ich glaube, ich habe es jetzt ganz ordentlich formuliert, da kann man das ja auch kundtun. Und zweiter Punkt ist, dass wir spielen ja eine Heim-EM. Von dem haben wir oftmals das weiße Trikot an. Das Pinke kommt vielleicht mal in Mönchengladbach beim letzten Test.
Gegen Holland. Das wird so. Ach so, gegen Holland tragen sie es jetzt am Dienstag.
Ja, ja, genau, das ja auch, ne? Das haben sie gesagt. Aber ich glaube, vielleicht nochmal einmal vor der EM in Gladbach gegen Griechenland oder so.
Wird's noch mal so, und dann, wenn du die Gruppe siehst, also gegen Schottland, die spielen in Blau, da werden wir in Weiß spielen. Ungarn spielt in Rot, da werden wir in Weiß spielen. Und die Schweiz spielt auch in Rot. Ja, so. Und dann gucken wir mal, ob es noch weitergeht.
Dann gegen England, gegen Frankreich, Spanien und im Finale dann gegen
Italien. Im Finale gewinnen wir den Titel in lila-pink. Das wäre doch, das wäre eigentlich die schönste Geschichte.
Ja, genau, genau.
Mit einem Treffer von, jetzt muss ich noch überlegen, wer diese Geschichte dann abrunden könnte, wäre wahrscheinlich dann schon am ehesten Musiala oder Wirtz, Stand heute, aber
das ist noch ein Schreiben übrigens. Da wäre mir
total egal. Ich glaube nicht nur du. Ich glaube nicht nur du. Nein, aber sie lassen sich was einfallen. Ich glaube, man ist bemüht, das merkt man an. Und jetzt wird hier draußen, kann man das hören? Ich hoffe, dass das nicht zu laut ist. Hier werden gerade die Glascontainer am Frankfurter Hauptbahnhof eingesammelt. Und das sind einige,
kann das ich sagen. Das sind einige am Frankfurter Hauptbahnhof.
Kann auch ein bisschen dauern, die Geschichte. Wir sind ja auch schon sehr weit fortgeschritten, Lars. Aber wir kommen an einem Thema, glaube ich, nicht vorbei noch zum Ende. Christian Streich. Christian Streich hat am Wochenanfang bekannt gegeben, dass er auch so in seiner typischen Manier und auch in der typischen Beziehung zwischen ihm und Freiburg kein großes Brimborium, da wurde jetzt keine Gala veranstaltet oder auch nicht 8 Tage, auch bemerkenswert übrigens, 8 Tage drüber in den Medien vorher spekuliert, sondern es kam im Prinzip, war ein Tag vorher, war so, der wird sich jetzt entscheiden und dann, okay, wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass er aufhört. Hört jetzt auf, ich glaube, Würdigung kann man nicht genug finden für diesen Mann, für sein Lebenswerk, auch für seine Meinung, die er immer wieder kundgetan hat. Ich glaube, da gibt es wenige Vergleichbare, die eben auch als, ich sag mal, Botschafter des Guten, des Positiven irgendwie unterwegs waren, bei allen Macken, die der ja natürlich auch hat. Also ich glaube, wenn du gegnerische Trainer fragst, wer geht dir am meisten auf den Sack, dann war Christian Streich da oft auch ganz weit mit vorne, weil der einfach wie so ein HB-Männchen da immer an der Seitenlinie, gerade bei den Heimspielen in Freiburg, wirst du vielleicht bestätigen können, was da Bambule war. Also das hat mir nicht nur ein Trainer oder Manager erzählt, dass das unterste Schublade war, was da teilweise passierte, aber es war dann nach dem Spiel auch wieder okay.
Ja, das
hat man sich dann, ne? Ja. Und das wäre noch meine Frage im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft, weil Wolf hat das Thema in seinem zweiten Podcast, den er ja schändlicherweise neben uns noch macht, in der Glanzparade, am Montag gesagt, er wäre für ihn auch ein Kandidat, falls Nagelsmann im Sommer aufhört, für den Bundestrainer.
Oh, das habe ich noch nicht gehört. Lass mich kurz überlegen. Christian Streich als Bundestrainer, weiß ich nicht.
Ich auch nicht übrigens.
Kann ich mir, ja, also vorneweg ist natürlich ein super Trainer und menschlich auch top, von dem her kann man sich das immer vorstellen. Aber ob er das jetzt machen würde, glaube ich eher nicht. So meine Gedanken, aber schauen wir mal. Aber um das zum Thema, um was dazu zu sagen, der ganze Tag oder die ganze Geschichte um ihn herum ist so abgelaufen, wie man den Verein einfach kennt. Wenig Tamtam, wenig vorher mitbekommen. Und dann so eine Riesenneuigkeit einfach vor den Latz geknallt bekommen. Aber das ist der SC Freiburg, sympathischer Verein, sympathischer Trainer. Ich kann bestätigen, dass er auf dem Platz, und das heißt auch so wieder diese Emotionalität des Fußballs, da ist er natürlich ganz anders, dass er voll im in seinem Film drin, alles zu tun für den SC Freiburg, auch mal über die Grenzen hinaus, was das Emotionale betrifft, und danach aber total rational wieder über die Sachen zu diskutieren. Finde nicht nur eine große Trainerpersönlichkeit, sondern auch allgemein darüber hinaus, weil er zu vielem Politischen auch mal Stellung nimmt, was viele, also was ganz wenige machen, weil es halt auch, erstens, weil sie sich nicht auskennen vielleicht, und zweitens, weil es halt immer sehr,
weil sie sich trauen,
sag ich einfach. Ja, genau, weil sie sich nicht trauen und weil es halt auch ein schmaler Grat ist, aber er immer da klare Kante zeigt, und das macht ihn auch besonders. Ich glaube, er auch intern so nicht nur über das Fußball spricht, sondern über das Leben und über Dinge hinaus, ob es jetzt Wahlen sind oder sonstige Dinge, wo wir jetzt im Kopf sind, die er mal erklärt hat, was er den Jungs da mitgibt. Und deswegen ist es eine ganz, ganz große Persönlichkeit, die dem SC Freiburg verloren geht erstmal. Mal schauen, was da passiert, aber erstmal wird es ein Einschnitt sein für so einen Verein, weil der ja, als Gesicht für den SC stand und schon immer und offen und ehrlich alles angesprochen hat, intern wie extern. Und deshalb ein großer Trainer da von der Bühne geht. Ich habe noch eine kleine, haben wir noch eine Minute?
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, der hinterlässt ja auch eine Lücke, nicht nur, finde ich, in Freiburg, sondern auch, ich sag mal, national.
Ja, ja, also, natürlich.
Das ist ein Typ, den man, glaube ich, den Typ, den man, glaube ich, wirklich auch als Gesicht der Bundesliga vermissen wird. Und auch da muss man ja leider sagen, nimm jetzt mal einen Favre, den wir beide erlebt haben, Kloppo, auch ein Pep, das sind ja so Typen, an denen man sich auch reiben kann. Ne? Den muss man ja auch nicht super finden, aber es sind halt Typen. Und die, finde ich, das wirst du vielleicht ein bisschen anders sehen, aber die gibt es halt leider immer weniger. Und,
ja, wie bei den Spielern auch, sag.
Ja, ja.
Ist jetzt so. Regen wir alle uns über Tuchel auf, aber da haben wir doch zumindest Feuer und Futter. Und
ja, ganz genau.
Geboten.
Ganz genau.
Ja, und deswegen, ich weiß, was du meinst, es wird auch immer geradliniger. Hauptsache nicht irgendwie querstehen, weil das raubt halt auch ein Stück weit Energie, wenn du jedes Mal mit anderen Dingen
absolut.
Und das musst du auch erstmal klar klarkommen als Spieler oder als Trainer.
Ja, ja. Und die Kraft musst du erstmal haben. Absolut. Du wolltest gerade aber noch eine Anekdote.
Um die Ehrlichkeit von Christian Streich hinzuweisen, weil ich bin 2010 nach Hannover gegangen und da damals auch der SC Freiburg anscheinend drüber diskutiert, mit Robin Duttler das noch damals.
Und, dich zu holen.
Ja. Und dann haben wir ein Jahr später oder zwei gegeneinander gespielt und dann sind wir uns beim Rauslaufen zufällig über den Weg gelaufen. Ja, die haben anscheinend nur diskutiert und dann sind wir über den Weg gelaufen und dann kam Christian Streich zu mir, Glückwunsch, ja, super Spiel, gut entwickelt. Dann kam er so zu mir, ja, ich kenne dich noch aus der U19 vom KSC und so, haben oft gegeneinander gespielt, super Entwicklung genommen und sagte so zu mir, wir haben lange diskutiert, der Robin und ich, über dich, aber... Ich habe ihm gesagt, der schafft's nicht. Und das fand ich so cool. Und deshalb, umso mehr freut es mich, dass es gepackt hast. Mach weiter so, Lars. Das ist wirklich sensationell, wie du dich entwickelt hast. Und das fand ich so geil und so witzig.
Weil es auch ehrlich ist, ne?
Ich habe ja dann auch bin ja Profi geworden, deswegen kann ich dann leichter darüber reden. Aber fand es richtig ehrlich und cool, wie er es mir rübergebracht hat. Und deswegen, das war so mein erster prägender Moment mit ihm damals.
Aber sonst hätte er es dir wahrscheinlich auch nicht gesagt, weil das ja keiner ist, der einem einen reinwürgen will, sondern.
Nee.
Da hat er ja eher selber gesagt, ich lag daneben und Glückwunsch, dass du es gepackt hast. So,
ja, ne? Genau.
Sehr guter Typ einfach, muss man sagen. Ich glaube auch einer, mit dem will man nicht diskutieren, glaube ich. Der tritt sich, glaube ich, auch mal durch den Tisch argumentativ. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Zumindest schwierig, aber ich glaube auch als offen und ehrlich oder auch gespannt auf deine Meinung und deine Sicht. Aber ich glaube, der hat ganz klare, und das hört man auch immer in Freiburg, ganz klare Prinzipien und Strukturen. Wenn du da nicht einfügst in das große Ganze, hast du es schwer.
Ja, und das ist ja dann oft so bei solchen starken Charakteren. Klopp wird das, werden das, glaube ich, viele auch unterschreiben. Der lässt schon andere Meinungen zu, aber am Ende ist seine die richtige. Weißt du? Das gehört, glaube ich, zu so einem Charakter. Also,
ja.
Und wenn du dann siehst, ich will jetzt nicht wieder mit irgendwelchen Erinnerungen hier posen, aber wenn du siehst, was so ein Klopp in dieser Stadt Liverpool hinterlassen hat, und das wird bei Streich jetzt natürlich in einem etwas anderen Ausmaß, weil Freiburg ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie ein Graffiti von Streich an die Wand, an Häuserwände sprayen werden, glaube ich. Aber vom Prinzip her ist es doch das Gleiche. Also jeder in Freiburg im Breisgau kennt Christian Streich und jeder redet gut über Christian Streich und jeder wird sagen, so, das war ein Typ und der hat den Verein ja auch dahin gebracht, wo er jetzt ist und guck mal, wie Freiburg dasteht. Ne? Also
ja, klar, ohne ihn wäre das ja alles nicht möglich.
Ja, genau. Und das unter Voraussetzungen, wo man einfach sagen muss, wenn du dich mal ein bisschen damit beschäftigt hast, auch mit ihm als Person, oder mit dem Verein. Sie haben einen Vorteil, den man nicht unterschätzen darf. Sie haben diese Nähe zu Frankreich. Und darüber haben sie echt viel gezogen, so als es noch nicht so krass war mit dem Scouting. Und ne? Das war der einzige Standortvorteil, sage ich mal, den Freiburg hatte. Ansonsten wurden halt jedes Jahr die besten Spieler weggekauft. Und das nicht seit 2 Jahren, sondern seit 20 Jahren. Und oft dann auch sie haben ja selten Stars geholt, also haben ja eher wieder No-Names geholt und aus dem eigenen Nachwuchs und trotzdem immer wieder diese sportlichen Erfolge gehabt und mittlerweile ja nicht nur ein etablierter Erstligist, sondern ich würde sogar sagen, eine Mannschaft, die sich mittlerweile im ersten Drittel auf jeden Fall mal festgesetzt hat. Und
in der oberen Tabellenhälfte spielt. Mindestens mal.
Ja, würde ich auch sagen. Also da kann man nur alle Hüte dieser Welt ziehen. Ich bin gespannt, ob man Christian Streich nochmal auf der Trainerbank sehen wird. Und wenn ja, wo? Ich glaube, tatsächlich nicht beim DFB. Letzte Frage, Lars, weil auch den kennst du gut, hast du vorhin auch schon von geschwärmt. Glaubst du, dass Sandro Wagner schon so weit wäre, ich sag mal, für eine Übergangszeit, wenn wir jetzt so das Wunschszenario der Deutschen mal aufmalen zum Schluss? Jürgen Klopp macht ein Jahr Pause und übernimmt dann 2025. Man bräuchte bis dahin jemanden, der dieses Jahr macht und sich dann aber auch wieder stillschweigend in die zweite Reihe begibt. Wäre das was, wo Sandro Wagner zu bereit wäre, und glaubst du, dass er das könnte schon?
Ja, da bräuchte aber zumindest mal ein gutes Team um sich herum.
Hast du ja auch Hannes Wolf, könntest du dazu nehmen, ne,
theoretisch. Ja, so in die Richtung. Ich weiß nicht, wenn ich Sandro kenne, wird er sagen, er will kein Übergangstrainer sein, sondern er wird dann schon sagen, ich mache das nur, wenn ich auch die WM machen darf. Vom Typ her will ich ihn so einschätzen, weil er ist kein Platzhalter, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, wenn das ganz gut funktioniert, könnte die Karriere von Julian Nagelsmann auch, oder die von Sandro Wagner an die von Julian Nagelsmann gekoppelt sein, und dass die vielleicht zusammen was machen und er da vielleicht bei einem ganz großen Club als Co-Trainer mit fungiert.
Du meinst, dass er mitgeht dann möglicherweise. Könnte ich mir
vorstellen, aber dafür müssen wir erstmal wissen, was Julian Nagelsmann selber macht und wie da die persönliche Zukunft aussieht. Ansonsten glaube ich, wird es nicht so einfach sein ab Sommer, wenn die Wege sich trennen sollten von allen, da jemanden zu finden für die nächsten Jahre. Man wird jemanden finden und da wird auch wieder was bei rumkommen, aber jetzt nicht so, es liegt nicht so sehr auf der Hand wie jetzt letztes Mal, als klar war, Rudi Völler sucht jemand und Julian Nagelsmann ist frei, und da wird es ein bisschen anders sein, glaube ich.
Glaub
siehst du es? Glaubst du, ja, Sandro wird es machen?
Ja, glaube ich auch.
Ja, nee.
Ich, 1:1 wie du, weil der ist kein Typ, der ist ja eher so ein ganz oder gar nicht Typ,
sag ich mal.
Und deswegen glaube ich zu 100%, sagt er, ey, bei aller Ehre, freut mich, dass ihr mich fragt, aber entweder ihr vertraut mir, dann mache ich auch die WM und dann hole ich euch auch den Titel.
Ja, genau, das will er auch sagen.
Das will er auch sagen, oder ich gehe halt mit Julian oder wohin auch immer, mach was anderes. Glaube ich auch, ist kein Übergangstrainer. Und Christian Streich, um das auch nochmal zu sagen, hat auch, und das ist ein Makel, den er vielleicht auch bewusst gewählt hat, weil er hatte mit Sicherheit auch immer wieder Möglichkeiten, woanders hinzugehen. Warum ist er nie Trainer bei Borussia Dortmund, bei Bayern München oder Max Eberl wollte ihn, glaube ich, auch mal nach Gladbach holen. Ist es nie zu gekommen. Vielleicht auch, weil er es gar nicht will und weil er vielleicht auch nur da funktioniert, wo er funktioniert hat. Und deswegen glaube ich nicht, dass er sich auch vom so eine Aufgabe aufbürden will.
Also das hat schon gepasst in Freiburg. Also er zum Club und der Club auch zu ihm. Also das
100%.
Schon, muss man schon 100%. Sagen, sonst hätte das nicht so lange funktioniert.
Ja. Also ich glaube, und das sind jetzt meine abschließenden Worte, Lars, weil wir gehen schon fast auf die Stunde zu. Das ist eine XXL-Ausgabe. Abschließende Worte, dass ich glaube, was die Zukunft angeht, ich glaube, dass Nagelsmann nicht verlängern wird beim DFB, sondern wieder was auf Vereinsebene machen wird. Und ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viel davon abhängt, was die Nachfolge angeht, wie die EM läuft. Also nicht, ob er bleibt. Ich glaube, das ist fast egal, meine Meinung. Aber was die Nachfolge angeht, es gibt ja wirklich zwei Szenarien. Entweder
also
der deutsche Fußball liegt komplett in Trümmern, ne? Also wenn wir in der Vorrunde wieder ausscheiden, dann ist ja wirklich, dann ist ja auch Völler weg und dann Rettich und wie sie alle heißen, dann musst du alles hinterfragen, Neuendorf, dann hat der DFB wirklich ein strukturelles Problem.
Und wenn wir ins Finale kommen, gehen wir ins ganz oberste Regal.
Ja, wenn es jetzt eine vernünftige EM wird, wo du sagst, die Mannschaft, du siehst das Potenzial der Mannschaft, du kommst, es ist auch egal, ob du dann ins Finale kommst oder ins Viertelfinale, ne, wenn du guten Fußball spielst, und das ist ja so ein bisschen, was diese Euphorie eben wieder entfacht, was wir alle hoffen, dann glaube ich, kannst du vielleicht auch an andere Trainer rangehen, die eben von dem Potenzial überzeugt sind und vielleicht auch eine interne Lösung finden. Das ist dann spannend. Aber das kloppt natürlich auch ich sag mal, dass sie es versuchen werden, Klopp zu bekommen, ist ja auch mehr als logisch. Ja, klar, du hast halt dieses Fall. Jahr,
aber ich glaube auch, ich bin da bei ja. dir, muss ich echt sagen. Ja.
Lars, wir werden sehen.
Wir gucken am Samstag.
Samstag.
Oh, ja. Schwierige Frage. Haben wir ich bin ab morgen, wir haben freies Wochenende. Länderspiel freies Wochenende heißt ja auch für die Jungs immer frei. Für die
brauchst du noch Karten?
Nee, ich bin mit der Familie, gehen wir nach Hamburg übers Wochenende. Weil meine Tochter zum Musical möchte.
König der Löwen?
Nee, Eisprinzessin.
Ah, da ist meine Tochter jetzt schon großer Fan.
Ja, unfassbar. Genau, bei uns auch schon länger, ist jetzt fast schon wieder vorbei, die ist ja jetzt 7, aber das war schon immer auf der To-Do-Liste und da haben wir gesagt, das machen wir irgendwann und jetzt in der Heimat ist es ein bisschen einfacher, alles zu koordinieren. Jetzt gehen wir Freitag los bis Sonntag. Ich war ja clever genug zu sagen, ja, Samstagabend, es wird ein bisschen spät für die Kinder, wir gehen in die Nachmittagsvorstellung. Ich hoffe, meine Frau hört nicht zu. Hab's dann gut verkauft, hab dann gesagt, boah, ey, 19 Uhr, das ist ja spät, dann kommen wir so spät ins Hotel und alles drum und dran. Ja. Jetzt gehen wir in die Nachmittagsvorstellung. Jetzt kam gestern meine Schwester und meine Frau, ja, wo gehen wir denn abends mit den Kindern essen? Ich so, nein, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich das noch hinbekomme, dass ich pünktlich vor der Glotze sitze oder halt irgendein Restaurant raussuche, wo, ja, wo ein Fernseher läuft.
Ich kann dir einen sehr guten Griechen empfehlen am im Schanzenviertel. Da war es immer so, da kam Max Kruse zu Gladbacher Zeit gerne reinstolziert. Okay. Einfach an so einem schäbigen Dienstagabend, wo du denkst, okay, der wohnt 400 Kilometer oder der spielt 450 Kilometer entfernt. Wir waren abends da, haben irgendwie Champions League geguckt und auf einmal geht die Tür auf und erstmal hörtest du schon 100 Meter Entfernung das Auto, genau. Dann der tarnfarbene Lambo, der vor der Tür geparkt wurde und dann kam Max rein und hat sich erstmal eine Schlachterplatte bestellt mit allen Fleischsorten, die es gab und eine Shisha und hat halt gemütlich da den Abend verbracht, bevor er ins Casino ist und dann nachts um drei wieder 450 Kilometer zum Training nach Gladbach gefahren ist. Also, okay. Der Grieche zeigt auf jeden Fall Fußball.
Okay, top. Da weiß ich schon mal Bescheid. Mein Plan ist, dass alle so müde sind, dass sie um 8:30 ins Bett gehen und ich mich dann runterschleiche in die Lobby.
Guck mal, 21 Uhr. Ja, genau. 21 Uhr. Du musst die Kinder
ja, nur... Ja, bis dorthin pennen die ja immer meistens. Von dem er hofft, dass irgendjemand mit einschläft und dann bin ich da an der Hotel-Lobby. Und guck mir das.
Und das Gute ist ja, Lars, es gibt ja mittlerweile sogar dieses Real Life. Also ah, ja, du kannst es ja theoretisch ja auch noch um 12 Uhr dir angucken. Ne?
Falls also, nicht, schreibst du mir, wie es steht.
Ja, das machen wir. Okay. Ich wünsche dir ganz alles viel Spaß klar. bei der Eisprinzessin und in Hamburg und euch da draußen alles Gute und bleibt uns gewogen. Nächste Woche wieder an gleicher Stelle mit Wolf werden wir dann die beiden Länderspiele mit Sicherheit auch nochmal unter die Lupe nehmen, bevor wir wieder den Blick auf die Bundesliga wagen. In dem Sinne, habt eine gute Woche.
Schöne Grüße, schönes Wochenende. Ciao, ciao.
Das war Eine Halbzeit mit, der Sportbuzzer-Fußball-Podcast.